Schätze heben, Hoffnung geben, missional leben. So lautet unser Jahresthema. Und wie kann es heute an Ostern anders sein? Heute an Ostern wollen wir der Hoffnung auf die Spur kommen, die wir durch Jesus haben und von der wir auch gesungen haben. Und ich habe die Predigt dazu unter das Thema gestellt: Auferstanden, sonst macht alles keinen Sinn. Da mag manche natürlich vielleicht sagen, also Moment mal, da legst du dich ja ganz schön weit aus dem Fenster, so zu sagen, sonst macht alles keinen Sinn. Geht sich vielleicht noch eine Nummer größer? Aber lasst uns mal schauen, was Paulus in unserem Bibeltext heute Morgen dazu sagt. In 1. Korinther 15, die Verse 12 bis 14 und 50 bis 58. Nun lautet die Verkündigung: Christus wurde vom Tod auferweckt. Wie können dann einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann hat unsere Verkündigung keinen Sinn. Und auch euer Glaube ist dann sinnlos. Und jetzt springen wir ans Ende des Kapitels. Eins muss ich euch aber sagen, Brüder und Schwestern: Menschen aus Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Was vergänglich ist, kann nicht unsterblich werden. Seht doch, ich weihe euch hier wirklich in ein Geheimnis ein. Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Das geschieht ganz plötzlich, in einem Augenblick, beim letzten Trompetenstoß. Die Trompete wird erschallen. Da werden die Toten zu unvergänglichem Leben erweckt. Wir aber werden verwandelt. Denn was vergänglich ist, muss sich in Unvergänglichkeit gleiten. Und was sterblich ist, muss sich in Unsterblichkeit gleiten. So hüllt sich das Vergängliche in Unvergänglichkeit und das Sterbliche in Unsterblichkeit. Wenn das geschieht, geht das Wort in Erfüllung, das in der Heiligen Schrift steht: Der Tod ist vernichtet. Der Sieg ist vollkommen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes ist die Sünde. Aber die Sünde erhält ihre Macht erst durch das Gesetz. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Wir merken, an Ostern geht es um die großen Fragen des Lebens. Und eine der ganz großen Fragen, die in jedem von uns drinsteckt, ist die Frage nach dem Sinn unseres Lebens. Wir sehen uns danach, dass unser Leben gelingt, dass unser Leben einen Sinn hat und nicht einfach umsonst ist, dass unser Arbeiten, das, was wir tun, dass wir sagen, dass das nicht vergeblich ist. Und ich glaube, letztlich wünschen wir das uns nicht nur für uns selbst, sondern wir wünschen uns das für diese Welt, dass das Leben in dieser Welt grundsätzlich etwas Sinnerfülltes ist. Leider ist die Welt so voller Widersprüchlichkeiten. Auch gerade jetzt, wie wir mit unserer Welt umgehen, obwohl wir wissen, dass wir uns selbst damit schaden. Und so viele Krankheiten, Streitereien, Kriege in dieser Welt, so viel Leid, sinnloses Treiben an allen Ecken und Enden. Erst gestern gelesen, das Softwareunternehmen OpenAI hat eine künstliche Intelligenz erfunden und vorgestellt, die die Sprache von Menschen täuschend echt nachahmen kann. Und bei der Vorstellung hat das Unternehmen aber dann gesagt, sie selber halten diese Software für so gefährlich, dass sie nicht veröffentlichen, nicht rausbringen, weil gerade in dem anstehenden Wahlkampf in den USA damit so viel angerichtet werden könnte. Wie sinnlos ist das bitte? Da wird über Jahre geforscht und an einer Software entwickelt, die uns selber schadet. Und endlich liefen gestern Hilfstransporte in den Gazastreifen. Aber der Hunger und die Not der Menschen war schon so groß, dass Menschen beim Ansturm auf die LKWs überrollt wurden. Noch Fragen zur Sinnlosigkeit dieser Welt? Manchmal will ich vor Wut und Verzweiflung gleichzeitig schreien. Das macht doch alles keinen Sinn. Aber all das macht unsere Sehnsucht nach einem Sinn nicht kleiner, sondern noch größer. Wir sehnen uns nach einem Sinn mitten in der Sinnlosigkeit dieser Welt. Und wir fragen uns, ist mein Leben in dem Ganzen hier vergeblich? Auch Paulus und die Gemeinde in Korinth hatten diese Frage. Paulus schreibt im Kapitel 15, dass er jede Stunde Gefahr erlebt. Und da stellt sich natürlich für ihn die Frage, warum tue ich mir das eigentlich an? Macht mein Leben und die Arbeit für das Reich Gottes hier eigentlich einen Sinn oder ist das vergeblich? Weil wenn, dann sollte ich das vielleicht lassen mit dem ständig in Gefahr bringen. Ganz zum Schluss unseres Bibeltextes, in dem letzten Vers von Kapitel 15, kommt Paulus dann aber eben zu dem Ergebnis, nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Und die Begründung dafür lautet zusammengefasst, weil Jesus Christus auferstanden ist. Und wie er, auch wir von den Toten auferstehen. Deswegen ist die ganze Nummer hier, die wir hier auf der Erde tun, nicht vergeblich. Und andersherum formuliert er, ist Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, auch euer Glaube ist dann sinnlos. Also kurz gesagt, für Paulus hängt an der Auferstehung, die wir heute an Ostern feiern, die Frage, ob das alles hier einen Sinn macht. Und ich muss sagen, also ich habe da erstmal gestutzt. Gut, natürlich, Auferstehung ist schon eine große Nummer, ne? Aber ich hätte da schon ein paar Fragen. Denn eigentlich würde ich erwarten, dass Paulus sagt, es ist nicht vergeblich, weil wir als christliche Gemeinde Erfolg haben. Schaut euch doch an, wie das Christentum schon Stück für Stück sich ausgebreitet hat. Wir sind von dem kleinen Palästina schon bis ins große Rom gekommen. Also von wegen vergeblich, schaut es euch doch mal an. Oder er könnte sagen, es ist nicht vergeblich, solange die Zahlen stimmen. Leute, schaut es euch doch an, es werden immer genug Leute zur Gemeinde hinzugefügt. Also eure Arbeit ist nicht vergeblich. Und warum sagt er eigentlich nicht, ja, wenn genug Spenden eingehen, damit ich mein Leben als Apostel finanzieren kann, dann ist die Sache nicht vergeblich. Paulus sagt all das nicht. Er zählt nichts von all dem auf, kein Katalog von Dingen, um zu belegen, dass das alles hier irgendwie einen Sinn ergibt. Sondern er sagt schlicht und einfach, es ist nicht vergeblich, weil Christus auferstanden ist. Weil Christus lebt und auch wir von den Toten auferstehen werden. Ich glaube, er tickt hier ganz anders als wir. Wir messen, ob Dinge vergeblich sind, gerne an dem Erfolg. Auch gerne daran, ob die Zahlen stimmen. Oder ob wenigstens das Geld stimmt. Oder wenn am Ende Zeit für Freizeit und einen schönen Urlaub in Übersee bleibt. Ja, wenn man den Sand zwischen den Zehen spürt, die Sonne im Gesicht, die Wärme der Sonne, so ein bisschen Salz der Meeresluft auf der Lippe schmeckt, dann vielleicht nur so ein Aperol Spritz oder eine Cola oder was auch immer den Rachen schön kühlt, ja dann macht das Leben doch einen Sinn, oder? Dann war es nicht vergeblich. Das sind oft unsere Argumente. So versuchen wir unserem Leben mitten in der Sinnlosigkeit der Welt einen Sinn beizumessen. Was mir hier auffällt ist, Paulus denkt viel jenseitiger und wir viel diesseitiger. Wir versuchen alles irgendwie in unser irdisches Leben hineinzupressen, um dem Ganzen hier irgendwie einen Sinn zu verleihen. Aber dazu sagt Paulus, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Und im Buch Prediger im Alten Testament hört es sich so an. Ich sah an, alles tun, das unter der Sonne geschieht. Und siehe, es war alles eitel und Haschen nach Wind. Aber alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Und ich glaube, Paulus liegt ganz auf dieser Linie. Er sieht den Sinn nicht allein in diesem Leben, sondern er hat mit der Auferstehung eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht, die für ihn alles ändert, auch schon hier. Da kann man natürlich fragen, ja, aber was macht das denn für einen Unterschied, die Auferstehung? Was macht das für einen Unterschied für den Sinn hier und jetzt? Wenn wir nach dem Sinn des Lebens fragen, steht im Grunde letztlich die Frage dahinter, steht über unserem Leben ein Ja oder Nein? Wir sehen uns alle auf irgendeine Weise danach, dass trotz der Sinnlosigkeit dieser Welt ein Ja über unserem Leben steht. Und deswegen macht die Auferstehung für Paulus den entscheidenden Unterschied, weil durch die Auferstehung ein Ja über unserem Leben steht. Heute und in Ewigkeit. Und das geht genau in die Richtung, was auch im Buch Prediger gesagt wird. Das, was wir hier in dieser Welt tun, das ist Schall und Rauch, das ist haschender Wind, wenn wir ehrlich sind. Aber das, was Gott tut, das Ja, das Gott zu unserem Leben spricht seit Ostern, das besteht ewig. Und darauf kommt es an. Ostern heißt ja, dass Gott Ja sagt zu unserem Leben. Und dieses Ja, das schließt schon unser ganzes Leben ein. Unser Lachen, unser Weinen, unser Glück, unsere Traurigkeit. Dieses Ja, das gilt mit allen Rätseln unseres Lebens und selbst unser Sterben schließt dieses Ja ein. Gott sagt Ja zu uns für immer. An Ostern überwindet dieses Ja Gottes jedes Nein, das unser Leben betrifft. Durch sein Ja besiegt Gott sogar den größten Neinsieger, den größten Neinsager unserer Welt, und zwar den Tod. Der Tod hat ja im wahrsten Sinne des Wortes die Macht, Nein zu sagen zu unserem Leben. Nein, hier geht es jetzt nicht mehr weiter für dich. Er hat die Macht damit, Leben zu zerstören, Beziehungen zwischen Menschen zerbrechen zu lassen. Und damit ist es der Tod, der unser Leben in die größte Sinnlosigkeit stürzt, die es gibt. Denn Achtung, das Nein des Todes steht nicht einfach nur am Ende unseres Lebens, sondern das große Nein des Todes hat so viel Macht, dass es auch in unser Leben hineinwirkt. Also man könnte es auch mal anders formulieren, der Tod ist wie so ein negatives Vorzeichen, wie so ein Minus vor einer Zahl. So ist der Tod ein Minus vor unserem Leben und dieses Minus, das bekommen wir selber nicht einfach weg. In der Mathematik, der ergibt ja Minus und Minus Plus. Aber so einfach ist das mit dem Tod nicht. Es ist egal, wie viel du arbeitest, ob du dich viel oder wenig für andere einsetzt, ob du dich abstrampelst, die ganze Zeit steht über deinem Leben ein Minus. Weil von Anfang an klar ist, das, was hier auf dieser Welt ist, unser Leben, unser Tun, wird irgendwann in dieser Form nicht mehr weitergehen, sondern irgendwann zu einem Ende kommen. Und deswegen treibt der Tod uns schon im Leben vor sich her. Wir wollen alles auskosten, weil der Tod uns Angst macht und damit eine Macht hat, schon in unserem Leben. Weil das Minus des Todes wie so ein Schatten über unserem Leben schwebt. Und danach, und dabei wünschen wir uns, dass da doch irgendwie auch ein Plus ist, dass wir selber am besten daraus ein Plus machen könnten. Und deswegen versuchen wir es, versuchen alles im Leben mitzunehmen. Aber ich erinnere an die Worte aus dem Buch Prediger. Alles, was hier unter der Sonne geschieht, ist Haschen nach Wind. Selbst wenn wir alles Geld der Welt hätten, wären wir nicht in der Lage, aus diesem Minus ein Plus zu machen. Weil unserem Leben, unseren Möglichkeiten in dieser Welt Grenzen gesetzt sind. Möglichst alles, was geht, aus diesem Leben hier rauszuholen, um dem Tod irgendwie Parole zu bieten, das führt also nicht in die Sackgasse, aus der Sackgasse heraus, sondern in die Sackgasse hinein. Jeden Tag treibt uns der Tod aber immer wieder neu in diesen sinnlosen Strudel, wo wir immer wieder versuchen, losrennen und nach Wind haschen. Der einzige Weg aus diesem Strudel der Sinnlosigkeit unserer irdischen, todgeweihten Welt ist das Ja Gottes, das er seit Ostern über unser Leben stellt. Er, Gott selbst, gibt unserem Leben ein neues Vorzeichen. Macht aus diesem großen Minuszeichen, das der Tod vor unser Leben stellt, ein Plus. Und dass er die Kraft dazu hat, das hat Gott an Ostern gezeigt, indem er Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Dadurch wird aus dem endgültigen Nein, das über dem Leben aller Menschen stand, ein Ja. Denn weil Christus auferstanden ist, haben auch wir die Hoffnung zur Auferstehung der Toten, sagt Paulus. Also für Paulus ist die Auferstehung Jesu die Verheißung und die Begründung dafür, dass auch wir einmal auferstehen werden. Und das ist nicht nur eine Hoffnung für irgendwie eine ferne Zukunft, sondern auch schon für unser Leben heute. Denn so wie der Tod das Leben vom Ende her sinnlos macht und uns antreibt, so gibt die Auferstehung dem Leben einen Sinn vom Ziel her. So wie der Tod uns schon im Leben jeden Tag vor sich hertreiben will, so eröffnet uns die Hoffnung auf die Auferstehung schon heute einen weiten Raum. Gelassenheit und die Freiheit, nicht nur für mich selber leben zu müssen, die Freiheit zu haben, Liebe zu leben, für andere da zu sein, weil die Auferstehung uns einen weiten Raum eröffnet, die Perspektive, eine Perspektive, die größer ist als unser begrenztes Leben. Wir müssen nicht mehr alles da in unser Leben hineinpressen, weil seit Ostern klar ist, dass etwas von unserem Leben über unser irdisches Leben hinaus bleiben wird. Die Band Silbermond hat das ja mal in einem Lied so ausgedrückt: Gib mir was, das bleibt. Ja, das wünschen wir. Und genau davon spricht Paulus, dass seit Ostern uns versprochen ist, dass da etwas bleibt. Seit dem Ostermorgen steht von Gottes Seite ein Ja über deinem und meinem Leben, weil Jesus das Nein des Todes durchlitten hat und dann schließlich durchbrochen hat. Weil er den Tod besiegt hat. Der Tod ist vernichtet, der Sieg ist vollkommen, schreibt Paulus. Und deswegen wird da etwas von uns bleiben. Und deswegen öffnet sich da ein viel größerer Raum als den wir vorher hatten. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Aber was wird bleiben? Eins muss Paulus da direkt einschränkend sagen in unserem Bibeltext. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Die Begriffe Fleisch und Blut, die stehen hier für alles Irdische. Nicht nur für unser Leben, sondern für alles. Alles Irdische wird also nicht bleiben. Davon können wir nichts mitnehmen. Oder wie der Volksmund sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Aber was bleibt dann? Paulus formuliert das so: Wir alle werden verwandelt werden. Was vergänglich ist, was irdisch ist, muss in Unvergänglichkeit gekleidet werden. Und was sterblich ist, muss sich in Unsterblichkeit kleiden. Das heißt, unser vorläufiger, sterblicher, irdischer Leib wird in einen unvergänglichen Leib verwandelt werden. Gott wird also etwas Neues, Unvergängliches schaffen, uns einen neuen Körper geben. Aber Verwandlung heißt dabei auch, wie bei der Raupe und dem Schmetterling, dass es da eine Verbindung zwischen dem Vorher und dem Nachher gibt. Deswegen redet Paulus hier von Verwandlung. Du als Person wirst also nicht einfach vom Tableau gewischt und dann geht es irgendwie weiter, sondern du wirst bleiben. Du als Person wirst bleiben. Wir werden die sein, die wir in der Tiefe unseres Herzens sind. Wir werden wir selber sein und zugleich werden wir neue Menschen sein. Menschen, deren Leben nicht mehr von einem Minus oder von einem Nein bestimmt wird, weil Jesus den Sieg über den Tod errungen hat. Das ist unsere Hoffnung, dass da etwas von unserem Leben bleibt und in Gott geborgen ist. Deswegen öffnet uns die Hoffnung schon hier im Leben, schon jetzt einen weiten Raum. Einen weiten Raum, in dem wir nicht mehr getrieben sind, alles möglich, mit allem Möglichen in unserem Leben einen Sinn zu geben, sondern mit Gelassenheit, Freude, Liebe und Sinn leben können. Weil wir eine Hoffnung haben, die unser Leben bei weitem übersteigt. Wird am Ende also alles einen Sinn ergeben? Wird alles sinnlos in dieser Welt und in meinem Leben einen Sinn bekommen, dadurch, dass ich an die Auferstehung glaube? Nein, nicht alles in dieser Welt wird einen Sinn bekommen. Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. So heißt es in dem bekannten Lied »Meine Zeit steht in deinen Händen« von Peter Strauch. Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. Ja, so ist es. Denn die Welt bleibt in vieler Hinsicht sinnlos. Sinnloses Mühen und Arbeiten. So viel Frust für das Gute eingesetzt, aber es hat sich trotzdem nichts geändert. So viel sinnloses Leiden und Krankheit. So viel Streiten und Morden. Aber wenn wir dann auferstanden sind und die Verwandlung geschehen ist, die Paulus beschreibt, spätestens dann wird doch alles gut, oder? Gott wird am Ende alles gut machen, ja. Da, wo unser irdisches Leben an schmerzhafte Grenzen stößt, werden wir bei der Auferstehung eine Neuschöpfung erleben. Wir werden in Gottes Ewigkeit ganze, vollständige Menschen werden. Gott wird am Ende also alles gut machen? Ja, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Aber es lohnt sich auch noch ein bisschen genauerer Blick zum Schluss. Gerne wird dafür ja der Vers aus Offenbarung 21, Vers 4 dafür als Bibelstelle herangezogen. Dafür, dass alles gut werden wird. Da heißt es, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ein lieber Kollege von mir hat mich vor kurzem darauf aufmerksam gemacht, dass hier nicht steht, in Gottes Herrlichkeit werden keine Tränen mehr geweint werden. Das steht hier nicht. Sondern es ist vom Abwischen aller Tränen die Rede. Das heißt, es werden Tränen geweint. Aber alle Tränen, die geweint werden, bekommen hier endlich eine Bedeutung. Sie werden nicht länger übergangen, sondern die Klage, der Schmerz des Lebens darf hervorbrechen im Angesicht Gottes. Das ist das Entscheidende. Die ganze Sinnlosigkeit, der Schmerz dieser Welt darf zur Sprache kommen und wird dann vor Gottes Angesicht getröstet werden. Er wird sich den Tränen zuwenden im Schmerz, dem, was in dieser Welt unvollständig geblieben ist. Und zwar so lange, bis die Tränen getrocknet sind. Das ist die Aussicht und Erwartung, die wir haben, dass alles Sinnlose, alles Unvollständige, aller Schmerz bei Gott endlich in der ganzen Tiefe vollständig zum Ausdruck kommen kann und dann auch heil werden kann. Weil die Tränen, die geweint werden, bei ihm endlich Bedeutung kommen. Und so lange ausgehalten werden, bis sie getrocknet sind. Auch das gehört zu dem weiten Raum, den die Hoffnung auf die Auferstehung uns gibt. Dass wir bei Gott ankommen können mit der ganzen Sinnlosigkeit unseres Lebens. Und das macht den Unterschied zwischen Sinn und Unsinn unseres Lebens und Glaubens. Und wir merken, diese Hoffnung auf Auferstehung, die geht über unser Leben hinaus. Aber sie ragt eben auch in unser Leben hinein. Sie öffnet deinem und meinem Leben, unserem Schaffen, unserem Machen, unserem Glauben schon heute einen weiten Raum, weil wir nicht mehr alles in dieses Leben panisch hineinpressen müssen und weil wir nicht mehr selbst uns über die Sinnlosigkeit dieser Welt hinwegtrösten müssen. Deswegen kann uns die Aussicht und Erwartung der Auferstehung Gelassenheit, Freude, Hoffnung und einen Sinn mitten in der Sinnlosigkeit dieser Welt geben. Gott sei Dank. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.